Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Dr. David Bausch von Digi2Place. Viel Spaß!
Also ich glaube, der allererste wichtige Schritt ist, dass man sich bewusst macht, welche Stressoren sind denn für mich überhaupt die, die mich umtreiben. Jeder Dritte weiß im Endeffekt, dass er die Pop-up-Funktion überhaupt ausschalten kann, dass er E-Mails gesammelt sich anzeigen lassen kann, dass sie beispielsweise einmal die Stunde kommen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man gewisse Einstellungen vornehmen kann. Das wissen aber die meisten nicht.
Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat Episode 227. Heute geht es um das Thema Stress. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich gehört Stress immer mal wieder auch dazu. Es war auch schon mal ein bisschen zu viel. Ich erinnere mich, dass ich einmal, als ich bei einem Startup gearbeitet habe, wirklich das körperlich gespürt habe. Ich hatte dann so ein Ohrensausen und musste unbedingt zum Arzt gehen und habe gemerkt, der Körper signalisiert mir auch, es ist zu viel. Es gibt ja nicht nur den positiven Stress, sondern auch den negativen Stress. Und wir reden heute vor allen Dingen über den digitalen Stress. Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, Dr. David Bausch. Er hat ein wunderbares Buch darüber geschrieben, Digitaler Stress. Es geht also um die Schattenseiten der Digitalisierung in der Arbeitswelt. Wir haben ja schon viel über die Vorteile gesprochen, über Social-Intranet-Lösungen, über Messenger, über die Möglichkeit, ortsunabhängig und zeitunabhängig zusammenzuarbeiten. Aber das führt auch zu großen Herausforderungen. Die Erreichbarkeit stresst viele von uns. Dazu kommen natürlich auch noch die negativen Nachrichten, die auf uns einprasseln. Erleben wir jeden Tag und es macht was mit uns. Und die Frage ist also, was entwickeln wir für Strategien? Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Und damit sind wir wieder am Start. Ich freue mich sehr, dass David heute da ist. Schöne Grüße aus dem hohen Norden.
Ja, hallo Gabriel. Schön, dass ich da sein darf. Grüße aus Wiesbaden.
Ja, und wir wollen heute über Stress sprechen. Ein Thema, was, glaube ich, alle angeht. Genauer gesagt, digitalen Stress. Und darüber hast du ein wunderbares Buch geschrieben, das ich im Vorhinein lesen durfte. Mich würde natürlich interessieren, hast du schon mal jemanden kennengelernt, der mit Stress so gar kein Thema hatte?
Also ich glaube, das beschäftigt wirklich fast alle Menschen, aber halt unterschiedlich stark. Und das Entscheidende, was ich immer wieder merke, ist, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wo ihre digitale Stressbetroffenheit eigentlich beginnt. Und dann doch merken, wenn man an so gewissen Stressoren vorbeikommt, ha, das ist doch auch was, was in meinem Leben hin und wieder ein belastender Faktor ist.
Und bevor wir da reingehen, wollen wir dich natürlich erstmal kennenlernen. David, wie würdest denn du meiner 10-jährigen Tochter Mathilda erklären, was du eigentlich so tust?
Ja, das ist wirklich eine ganz spannende Frage. Ich glaube, ich würde ihr sagen, dass ich versuche, jeden Tag unsere Arbeitswelt gesünder zu machen, dass sie das Gefühl hat, wenn sie morgens aufsteht, dass sie mit vollkommener Kraft und Energie in den Tag starten kann, ohne im Bett liegen zu bleiben, weil sie sich so erschöpft fühlt.
Ja, da würde sie wahrscheinlich fragen, warum ist die denn krank, die Arbeitswelt?
Ja, dann würde ich ihr sagen, weil es nicht nur Krankheiten gibt, die mit Husten, Schnupfen und Fieber einhergehen, sondern auch Krankheiten, die im Kopf entstehen und dass diese Krankheiten eben sehr schwer zu diagnostizieren sind und dass man deswegen Aufklärung braucht, um eben deutlich zu machen, dass Belastungsfaktoren auch mentaler Natur Menschen sehr stark belasten können.
Meine liebe Podcast-Kollegin, die Jule Jankowski, die hat mir gerade berichtet von ihrem Besuch auf der South by Southwest in den USA, also der großen Konferenz, dem Festival sozusagen, rund um auch Technologie, Kultur und Gesellschaft. Und eins der Top-Themen in diesem Jahr war wohl Mental Health. Alle reden darüber. Es hat natürlich auch mit Technologie und diesen anderen Themen zu tun. Und ich frage mich, wo steht Mental Health eigentlich in Deutschland? Ist es mittlerweile schon dort angekommen, wo es aus deiner Sicht hingehört in der Diskussion?
Ich glaube auf keinen Fall, dass es da ist, wo es hingehört. Ich hoffe, dass es da irgendwann mal ankommt. Ich habe aber so ein bisschen auch die Befürchtung, dass es vielleicht irgendwann in so eine Ecke gestellt wird, weil man es vielleicht jetzt zu sehr hyped, sage ich jetzt mal. Ich kann das ein bisschen erklären. Ich glaube, im Moment sagen ganz viele Leute, ja, das ist total wichtig und so weiter. Aber die wenigsten wissen dann wirklich, was das konkret alles bedeutet und dass das auch eine ganz andere Art von Arbeit dann ist, die damit einhergeht. Und da sind wir ja genau richtig, auch in deinem Podcast. Aber, und das war ja die Kernfrage, ich glaube, dass das Bewusstsein für mentale Gesundheit noch nicht so in deutschen Unternehmen angekommen ist, wie wir das bräuchten.
Ja, gib uns gerne mal ein bisschen deine Backstory, wo kommst du her, was hat dich so geprägt, wie bist du überhaupt zu diesem ganzen Thema Gesundheit, mentale Gesundheit gekommen?
Also ich bin von Haus aus eigentlich BWLer, also ich komme ja aus dem Bankenumfeld und bin dann aber nach dem Studium in die Forschung rein. Ich hatte damals schon so das Thema, dass ja nicht alle Menschen diesen digitalen Fortschritt so ja positiv entgegensehen. Ich bin da im familiären Umfeld von einer Person sehr stark geprägt, die da eher ein Kritiker ist an der Stelle, die auch irgendwie die weniger werdenden Bankfilialen kritisiert und war doch alles schön, als man da seine Kontoauszüge ziehen kann und so weiter und so fort. Gibt ja viele Beispiele. Ich bin froh, dass wir mittlerweile Google Maps nutzen und nicht mehr den Atlas, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke. Und ich wollte einfach verstehen, was führt dazu, dass diese Menschen diese Vorteile so kategorisch gewissermaßen ablehnen. Und da bin ich in die Forschung eingetaucht, habe mich erstmal so mit Ängsten beschäftigt, um dann, und das war tatsächlich noch vor der Pandemie, in das Thema digitaler Stress reinzurutschen. Da hieß es oder heißt es bis heute noch in der Forschung Technostress. Das ist so der Begriff, der seit 40 Jahren tatsächlich untersucht wird, aber für die Praxis eigentlich nie eine große Relevanz gespielt hat. Und dann kam die Pandemie. Und unser großer Digitalisierungsboost, den wir alle erlebt haben, der uns ganz, ganz große Möglichkeiten geboten hat. Also das ist jetzt überhaupt keine Kritik an dieser Arbeitswelt, das ist wunderbar. Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten und digitaler Stress ist eben die Schattenseite dieser Arbeitswelt. Und plötzlich waren wir mittendrin in dieser neuen Arbeitswelt. Die Pandemie war rum, digitaler Stress ist geblieben und der Digitalisierungsboost an dieser Stelle natürlich auch. Und das hat mich dann dazu berufen, dass ich quasi parallel zu meiner Tätigkeit, die ich jetzt primär Vollzeit mache, bin ja in der Bank als Transformationsmanager angestellt, dass ich quasi parallel mit einer Beratung mich auch selbstständig gemacht habe, nennt sich Digi2Place, die halt für diese Themen der mentalen Gesundheit, digitalem Stress sensibilisiert und dort Aufklärung betreibt und Unternehmen begleitet, wie man quasi diesen Schattenseiten der Arbeitswelt am besten begegnen kann, damit eben die Vorteile gut im Fokus blieben.
Hast du die Schattenseiten denn auch persönlich kennengelernt?
Absolut. Also ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, im Vorwort oder zumindest in der Einleitung, da schreibe ich im Buch auch, dass ich jetzt nicht der Reiseführer bin, der so mit erhobenem Zeigefinger sagt, so, das müsst ihr alle so machen, dann habt ihr keinen digitalen Stress, so geht's und nicht anders, sondern im Endeffekt sehe ich mich eher als Reisebegleiter, denn auch ich kämpfe tagtäglich dagegen, keinen digitalen Stress zu haben. Also wenn ich jetzt gerade denke, zu Beginn unserer Aufnahme hatten wir ja kurz ein bisschen Mikro-Struggle und auch das sind Stressoren, wenn ja die Technik nicht funktioniert, so wie sie sollte, obwohl man ganz oft schon dasselbe Setting hier genutzt hat, auch mit so einem Mikrofon. Und so kämpfe ich jeden Tag natürlich auch gegen meine eigenen schlechten Gewohnheiten an. Also der erste Griff zum Handy, der ist leider oft viel früher, als ich mir das selber vornehme, aber dann gibt's irgendwas, was man nachgucken möchte. Und das sind so Punkte, da muss man sich, glaube ich, jeden Tag selber disziplinieren und gute Gewohnheiten antrainieren. Und da nehme ich mich gar nicht aus. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und auch ich verfalle regelmäßig leider in Gewohnheiten, die nicht so gut sind.
Das Handy am Nachttisch ist so ein Klassiker, oder?
Noch viel zu oft, ja. Manchmal schaffe ich es schon, dass es weg ist, aber manchmal gibt es eben auch Tage, wo man dann irgendwie doch abends nochmal irgendwie in die Mails guckt oder LinkedIn und ja. Dann bleibt es plötzlich da liegen und am nächsten Morgen liegt es direkt wieder da.
Ja, wir haben das auch versucht, hier in der Familie so ein bisschen ernst zu nehmen, das Thema, und den handyfreien Sonntag eingeführt. Nicht unbedingt zelebriert, aber zumindest doch kultiviert, so gut es geht. Ja, das ist tatsächlich auch schon wieder so ein bisschen in den Hintergrund geraten bei uns. Aber ich denke immer wieder, wir müssten das mal machen. Aber das Thema Stress, wie gehen wir mit den digitalen Geräten um, mit Erreichbarkeit, mit ständiger, mit Notifications, ist ja durchaus relevant, auch in der Arbeitswelt. Wir sehen ja viele, viele Studien, die zeigen, dass eigentlich ein Großteil auch der Leute gestresst ist und dass auch die mentale Gestresstheit in irgendeiner Form zugenommen hat, weil wir in irgendeiner Form natürlich auch in den letzten Jahren viele, viele Krisen dazu auf den Radar bekommen haben. Und mich würde natürlich auch interessieren, wie du so diese Entwicklung siehst. Also wie eben auch die Digitalisierung, die so gelobt wird und die uns so viel eröffnet, wie die auch in irgendeiner Form schwer für uns war und natürlich auch zu einer Herausforderung wurde.
Also ich glaube, wir sind ja in einer Phase, man kann jetzt auch so von Stapelkrisen sprechen, das ist ja auch so ein Begriff, der sich da sehr, sehr stark verdeutlicht. Ich glaube, diese Phase wird hoffentlich irgendwann ein bisschen abklingen, was so die globalen Konflikte angeht. Aber die Geschwindigkeit, in der sich unsere Welt bewegt, die wird wahrscheinlich nicht abnehmen. Mit großer Sicherheit wird sie sogar zunehmen. Also die Entwicklungszyklen werden hier immer, immer schneller. Das erleben wir ja im Zeitalter der KI-Revolution gerade ganz stark. Ich kann dir das an einem Beispiel erklären. Es gibt den digitalen Stressor der Jobunsicherheit, also habe ich die Sorge, dass eine KI, ein intelligenter Algorithmus, ein Roboter, wie auch immer, meinen Arbeitsplatz perspektivisch übernehmen kann. Und es gibt schon heute super Beispiele dafür, was eine KI alles kann. Also schon heute können Röntgenbilder deutlich besser von einem KI-Arzt, von der KI analysiert werden als von einem Arzt. So, das wird nicht dazu führen, dass der Röntgenarzt quasi ausstirbt als Berufsbild, aber wir werden vielleicht in Zukunft deutlich weniger brauchen. So, und das ist so ein Thema, dieser Stressor, der ist schon relativ lang in der Forschung gut untersucht. Man wusste auch, ja, der wird seine Relevanz haben. Aber erst so seit letztem Jahr, seit Anfang des Jahres, als dann ChatGPT auf einmal so bekannt wurde und die ganzen anderen AI-Tools, und man so gemerkt hat, oh, was können die alle? Und das ist ja Wahnsinn. Ist dieses Bewusstsein für die potenzielle Jobunsicherheit tatsächlich gestiegen. So. Und ich glaube, diese Entwicklung, die wird noch viel rasanter werden. Und deswegen müssen wir uns eben möglichst frühzeitig mit den Belastungsfaktoren, die daraus resultieren, beschäftigen.
Mich würde natürlich interessieren, was sind so die Dinge, die uns stressen? Worauf sollten wir achten? Du hast in deinem Buch darüber geschrieben und dementsprechend auch vorher recherchiert. Was sind so die großen Stressoren?
Ja. Also zunächst einmal muss man sagen, digitaler Stress ist genau wie analoger Stress sehr, sehr individuell. Also das ist, glaube ich, das ganz entscheidende Thema. Die Forschung hat es aber geschafft, zumindest so rund 6 digitale Stressoren mal herauszudestillieren, würde ich fast sagen, die halt für eine breite Masse von Relevanz ist. Das bedeutet nicht, dass es noch andere gibt. Und ich glaube auch, die werden Stück für Stück auch in der Forschung dann deutlich werden. Man muss sich bedenken, dass mit dem Thema der Pandemie und Digitalisierungsschub hat das Thema so eine Relevanz bekommen, dass auf einmal viel mehr Forschung passiert als zuvor. Wir haben das in der Pandemie genauso gesehen. Da wurde auf einmal auch ganz viel zu Impfstoffen geforscht. Das war im Vorfeld natürlich auch nicht so. Und ich glaube, da wird in der Forschung zu digitalem Stress einiges passieren. Was man bisher weiß, ist, ich hatte eben den Stressor der Unzuverlässigkeit angesprochen. An den denke ich auch gerade, wenn ich hier unsere Tonspuren sehe. Bei dir sehe ich immer Ausschläge, bei mir nicht. Siehst du wenigstens Ausschläge bei meiner Tonspur? Das ist schon mal gut. Dann bin ich hier entsprechend von meinen Bewältigungsstrategien für diesen Stressor gut gefeit. So. Wir hatten auch gesprochen über den Stressor der Jobunsicherheit und die weiteren 4, die kann ich ganz gut erläutern mit dem beginnenden Stressor der Überladung. Der beschreibt, dass es schlichtweg immer mehr Technologien und digitale Systeme an unserem Arbeitsplatz werden. Ich glaube, das ist was wir allesamt erleben. Es kommen immer neue Tools dazu und ich muss eben diese neuen Tools erlernen, anwenden und so weiter. Und das führt aber auch zu einer kommunikativen Überlastung, denn wir haben vor der Pandemie vielleicht 4 oder 5 Kanäle gab, Präsenzmeeting, Mail, Telefon, vielleicht das Handy noch und mal irgendwie ein SMS, keine Ahnung. Also wirklich überschaubar. Und jetzt haben wir seit der Pandemie in der Regel doppelt so viele, manchmal auch bis zu 3-mal so viele Kanäle, weil man jetzt noch verschiedene Chatsysteme hat. In Teams gibt es Teams in Teams und wo es dann auch nochmal Rubriken gibt. Also ganz viele Kanäle, wo Informationen reinkommen, die für meinen Arbeitsalltag relevant sind. Und das schafft natürlich diese kommunikative Überladung auch an dieser Stelle. Jetzt schließen da quasi 2 weitere Stressoren nahtlos an, nämlich der Stressor der Unsicherheit im Umgang beschreibt das Handling. Kann ich einfach richtig mit der digitalen Software, dem digitalen Tool so agieren im Handling, wie ich das brauche für meinen Job. Ist ja nicht immer ganz selbsterklärend vielleicht an der Stelle. Und weiß ich denn, wo ich was finde? So, und das geht Hand in Hand mit dem Stressor der Komplexität. Kann ich die Komplexität von gewissen Technologien so durchdringen, dass ich das für meinen Arbeitsalltag brauche? Das ist jetzt bei manchen Technologien nicht das ganz große Thema, aber jeder, der mit SAP schon mal gearbeitet hat, der weiß, so ganz ohne Komplexität geht es an dieser Stelle ja natürlich nicht, weil es einfach unglaublich viele Prozesse abbildet. Und das sind so die drei Stressoren, die, glaube ich, sehr viele Menschen auch in Kombination durchaus belasten. Und tatsächlich zeigen Forschungsergebnisse, dass die beiden auch eher so sind für eine ältere Zielgruppe. Was dann noch sich ergänzt, ist etwas, was wir, glaube ich, aber allesamt kennen, was aber von den Studienergebnissen interessanterweise, die ich jetzt kenne und die ich auch selbst erforscht habe, für eine junge Zielgruppe unerwarteterweise auch ein Thema ist, ist das Thema Entgrenzung von Beruf und Privatleben, dieses ständige Erreichbarsein. Und das ist was viele, glaube ich, sehr schnell mit digitalem Stress verbinden an dieser Stelle, was aber, ich glaube, für die junge Generation dahingehend nochmal ein Thema ist, weil die kennen das Arbeitsleben eigentlich nur mit ständiger Erreichbarkeit. Man war immer über irgendeinen Kanal erreichbar. So die ältere Generation, die vielleicht meines Vaters oder auch ein bisschen jünger, also sagen wir mal so 45 plus, die kennen zumindest eine Arbeitswelt noch, wo Feierabend auch Feierabend war. Und dann ist man aus dem Büro raus oder aus der Arbeitsstätte und war dann auch schlichtweg nicht mehr in dem Maße erreichbar. Klar, jetzt gab es auch schon, früher gab es die Blackberries und die Handys, die man ja quasi noch hatte, und es war auch so weit, dass quasi die ARD mal eine Hart-aber-fair-Sendung ausgestrahlt hat, die hieß "Mit dem Handy ans Bett". Und das ist, ich glaube, 11 oder 12 Jahre her, ist schon so lange her, da war Ursula von der Leyen noch Familienministerin, also schon eine ganze Ecke. Und der Unterschied zu heute ist aber, damals war man zwar vielleicht auch vor 10 Jahren, 11 Jahren auch ständig erreichbar, aber heute ist halt diese proaktive Handlungsfähigkeit hinzugekommen. Also wenn ich damals irgendwie eine Mail bekommen hatte, ich konnte die lesen, ich konnte darauf reagieren, aber ich konnte den Sachverhalt, wenn ich irgendwas bearbeiten musste, irgendwas aufsetzen musste, das musste bis zum nächsten Tag halt warten. Und heute kann ich mich im Zweifel zu Hause an meinen Rechner, an meinen Laptop setzen und die Sache direkt angehen. Und da ist so ein Schutzmechanismus weggebrochen, der viele Menschen vor dem eigenen Antrieb und der Gewissenhaftigkeit, gute Arbeit zu leisten, ein Stück weit auch geschützt hat. Weil, und da sind wir schnell beim Thema auch Führung. Ich glaube, wenn eine Führungskraft nicht diese Grenze wieder ein Stück weit bei seinen Mitarbeitern und ihren Mitarbeitern einzieht, dann werden die lieber einmal mehr als zu wenig Mails zu später Uhrzeit in der Feierabend lesen.
Ich habe den Eindruck, dass viele Führungskräfte dann denken, das ist jetzt notwendig, wenn ich abends oder am Wochenende noch eine E-Mail schreibe. Aber nicht alle haben bestimmt auch auf dem Zettel, dass unter Umständen dazu führt, dass Mitarbeitende denken, das ist okay und das auch nachahmen dann.
Genau, also das ist die Vorbildfunktion der Führungskräfte ist hier ganz entscheidend. Und wann immer mich auch Führungskräfte fragen, ja, wie mache ich das denn, dann muss ich natürlich schon sagen, okay, Führungskräfte, die sind nochmal ein bisschen gesondert zu betrachten, die werden ein Stück weit auch für ein bisschen längere Erreichbarkeit bezahlt. Nicht, dass das jetzt bedeutet, dass die 24/7 erreichbar sein müssen, keinesfalls, aber da kann es natürlich auch mal sein, dass man halt vielleicht zu einer späteren Uhrzeit eine Mail irgendwie noch schreibt. Und ich habe ein Beispiel aus meinem persönlichen Bekanntenkreis. Von der Führungskraft hat 250 Menschen unter sich, und die sagt, wenn sie Mails am Wochenende schreibt oder zu später Uhrzeit, dann terminiert sie die immer so in Outlook ein, dass die halt dann zu einer, sagen wir mal, normalen Arbeitszeit bei dem jeweiligen Adressaten aufpoppen. So, weil sie eben genau weiß über diese digitale Stressbelastung, dass sie eben nicht den Eindruck erwecken möchte, wenn ich dir irgendwie Samstag um 15 Uhr eine Mail schreibe, brauche ich nicht Samstag um 17 Uhr die Antwort. Und das, finde ich, ist an der Stelle eine gute Vorgehensweise.
Ich habe von einer sehr interessanten Metastudie gelesen von der Uni Augsburg, die sagt, dass wir durch die Nutzung der Smartphones eigentlich in der Leistung unseres Gedächtnisses, dass wir da runtergehen. Und das finde ich sehr interessant, weil die Fernbedienung unseres Lebens, ja, unser Smartphone, ist ja so das Tool, das wir eigentlich immer bei uns haben und wo man sagen würde, das hilft uns bei all dem, aber es hat offenbar auch seine Schattenseiten. Und ich frage mich also, wie man jetzt damit umgehen kann. Also wie kann man den Stress zurückdrängen, aber die guten Seiten auch nutzen? Also das geht bei mir als Vater los mit sehr einfachen Dingen, auch in der Planung, Familienplanung. Das geht dann natürlich im Job weiter. Und gleichzeitig muss ich natürlich schauen, dass ich das in irgendeiner Form richtig handle. Was würdest du da empfehlen?
Ja, das Thema Smartphone ist ein ganz eigenes, großes Feld. Da könnten wir wahrscheinlich eine ganz eigene Ausgabe zu machen. Ganz interessant ist an dieser Stelle, mir hat mal ein Orthopäde, ist jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber ein Orthopäde gesagt, Smartphone ist eigentlich das schlimmste Gerät aus medizinischer Sicht für irgendwelche medizinischen Berufe. Das heißt, Orthopäde, der dann sagt, die Leute kommen mit Sehnenscheidenentzündungen zu mir, weil quasi das Display immer größer wird, die Hand aber dieses Display gar nicht mehr umfassen kann. Die kommen mit Nackenproblemen, weil sie immer nach unten gucken auf ihr Smartphone. Die gehen zum Optiker bzw. zum Augenarzt, weil sie schlechtere Augen haben und so weiter und so fort. Also das Smartphone ist hier, glaube ich, wirklich ein großer Treiber für auch allerlei Probleme und natürlich eben auch für mentale und Abhängigkeiten hast du gerade auch beschrieben. Es gibt ein wunderbares Buch von Gary Small, das ist ein amerikanischer Forscher, ein Professor, der hat das Buch iBrain geschrieben, wo er beschreibt, dass diese Hightech-Empfindungen, zu denen letztendlich ja ein Smartphone auch zählt, viele weitere natürlich auch, dazu führen, dass in unserem Gehirn alte neuronale Bahnen abgeschwächt werden und neue entstehen. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Autobahn, kann man sagen. Und auf diesen neuronalen Bahnen werden entsprechende Botenstoffe transformiert oder transportiert, also Dopamin und Co. Alles, was wir als Glückshormone auch so kennen. Und unser Gehirn war ja grundsätzlich ja nicht darauf ausgelegt, auf digitale Tools mit dem zu reagieren. Also wir haben ja Glück, empfinden wir ja rein evolutionär im Zwischenmenschlichen oder wenn wir essen, um Lagerfeuer sind. Ich bin mal ganz, ganz überspitzt an der Stelle. Und durch die ganzen Hightech-Tools bilden sich aber neuronale Bahnen, die quasi das Dopamin dann im Gehirn von A nach B bewirken, wenn wir eben mit dem Handy quasi interagieren und wenn wir quasi Likes konsumieren, wenn wir Aufmerksamkeit bekommen in den sozialen Netzwerken etc. Also da geht ein Trend quasi automatisch in den letzten Jahren, in den letzten 15, 20 Jahren in die Richtung und den muss man ein Stück weit stoppen. Das Gute ist, diese neuronalen Bahnen, von denen er spricht, die quasi aufgebaut werden, die können auch ein Stück weit wieder abgebaut werden. Das führt aber auch zum Thema gesunde Routinen. Und jetzt auch die Frage zu deinen Kindern. Ich gebe einen Workshop für Auszubildende einer Sparkasse, da sind wir wieder in deinem beruflichen Feld, wo es um das Thema Smartphone-Sucht geht. Und ich merke immer wieder, dass natürlich gerade in jungen Jahren, jetzt sind die Azubis dort ja irgendwie zwischen 16 und 20, sage ich mal, dass das Bewusstsein dafür jetzt noch gar nicht so da ist, weil die haben natürlich ganz andere Sorgen. Die wollen ihre Ausbildung erfolgreich beenden, ihr duales Studium, wie auch immer. Das heißt, das Bewusstsein insgesamt für mentale Gesundheit, habe ich so den Eindruck, dass das kommt irgendwie erst so ab Mitte 20 bei den meisten. Das heißt, so die intrinsische Motivation für sich was zu tun, ist hier, glaube ich, echt eine Herausforderung. Umso mehr muss man sensibilisieren für diese Belastungsfaktoren und wie die entstehen und eben dann gesunde Routinen schaffen. Und wir wissen ja aus der Verhaltenspsychologie, dass eben man Verhalten dann verändert, wenn man Routinen in den Alltag so integriert, dass sie quasi dieses Verhalten dann unterstützen. Und da finde ich das Beispiel, was du hattest mit dem Sonntag ohne Smartphone, eigentlich ein ganz cooles. Vielleicht muss es gar nicht der komplette Sonntag sein, aber vielleicht sagt man, okay, ihr kriegt jetzt mal am Vormittag eine halbe Stunde und am Nachmittag eine halbe Stunde. Der Rest der Zeit irgendwie ist Familienzeit oder ist Zeit mit Freunden, wie auch immer. Also ich kenne immer noch die Zeiten, als ich Kind war, da hatte ich meinen Gameboy eine Stunde am Tag, am Wochenende durfte ich 2 Stunden und ich glaube, gerade bei ganz jungen Menschen, also Jugendlichen, Kindern, braucht es eben auch dieses kontrollierte Umfeld, was erwachsene Eltern schaffen müssen, weil Kinder an der Stelle noch nicht genau wissen, was für sie gut ist und was für sie schlecht ist.
Ja, und die Eltern dürfen das Smartphone auch mal zur Seite legen. Da sind wir wieder bei der Vorbildfunktion.
Absolut.
Aber was ich wirklich mal interessant fand, war die Geschichte, dass im Silicon Valley offensichtlich viele Leute auch ganz bewusst die Smartphones zurückdrängen, beziehungsweise die Kinder auch spät oder wenig an die Geräte lassen. Mhm. Wo man immer sagen würde, also Silicon Valley, alles digital. Und da ist es genau eben nicht so, sondern man schaut sich eben an, wie begrenzt man das Ganze. Und ich habe gelesen, bei Bill Gates war es tatsächlich so bei seinen 3 Kindern, dass die maximal 45 Minuten am Tag die Smartphones nutzen durften, was ich schon interessant finde. Ja, ich glaube, unsere 14-jährige Tochter, die würde sich sehr bedanken, wenn wir damit jetzt so konsequent starten würden. Aber was ich trotzdem sagen muss, ist, dass diejenigen, die sich mit Digitalisierung, mit Innovation beschäftigen, wenn die das schon so machen, dann wird das schon seine Gründe haben. Deswegen sollten wir uns das vielleicht auch mal ganz neu überlegen, aber nicht nur für die Kids, sondern vielleicht auch für uns selbst. Denn am Ende setzt uns das vielleicht auch unbewusst manchmal unter Stress, ja, wenn wir die Geräte eben nicht weglegen, wenn sie immer bei uns sind. Und ja, da wäre natürlich dann so die Frage, wie gehen wir damit am Ende des Tages um? Was tut uns gut? Reflektieren wir überhaupt mal darüber?
Ja, ich glaube, dass das wirklich eine ganz große Herausforderung an die Eltern ist. Jetzt habe ich noch keine Kinder und ich hoffe, dass ich den Walk the Talk mäßig das dann irgendwann auch so leben kann, weil es ist natürlich, klar, es ist deutlich leichter, wenn du auch mal dein Kind in Anführungszeichen ruhig stellen kannst, weil du ihm das iPad gibst, was dann quasi so schön, ja, so eine schöne Gummi-Ummantelung hat, dass wenn es dann runterfällt, es auch nicht kaputt ist, also alles schon gesehen. Das macht es natürlich sehr, sehr einfach, aber jetzt ist das nicht mein absolutes Spezialgebiet, aber das, was ich in Studien kenne dazu, die sagen alle, in den ersten 3 Jahren eigentlich gar keine Bildschirmzeit, also weder irgendwie TV noch irgendwie natürlich Tablet und auch danach äußerst dosiert, weil das, wir wissen aus all den Studien über Bildschirmabhängigkeiten, dass ja auch die Aufmerksamkeitsspanne extrem reduziert wird. Und wenn man da schon in ganz jungem Alter mit anfängt und die Kinder vors iPad setzt, dann wird die Aufmerksamkeitsspanne noch früher reduziert und nicht erst im Alter, wenn es dann irgendwie losgeht mit 13, 14, 15. Und ganz spannend, was du gesagt hast, die Bewegung im Silicon Valley. Das sind ja natürlich in der Regel auch die Menschen, die genau wissen von diesen Belastungen. Also die mit am besten bezahlten Menschen bei Facebook, Instagram oder generell im Konzern dort sind ja auch dann nicht unbedingt die Programmierer, sondern sind ja die Neurowissenschaftler, die quasi sich überlegen, wie müssen wir die Apps so gestalten, so designen, dass sie hier möglichst viel Dopamin immer ausschütten, damit die Leute möglichst viel Zeit auf der Seite verbringen, sprich möglichst viel Werbung generiert wird und gezeigt wird. Und all diese Punkte, das wissen die ja und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die dann auch gerade sagen, ja, meine Kinder, die sollen hier bitte anders aufwachsen an der Stelle. Also es ist ein schönes Beispiel.
Ja, und dann lass uns auch nochmal über Social Media sprechen. Da gab es vor einer Weile eine interessante Dokumentation auf Netflix, die sich sehr kritisch mit sozialen Medien beschäftigt hat, das sogar als Gefahr gewissermaßen dargestellt hat. Ich war ja früher mal Social Media Manager und total begeistert von diesen neuen Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Ich erinnere mich an das Web 2.0, Blogs, Twitter damals noch. Es war auch wirklich ein bisschen anders als heute. Und mittlerweile sind aber diese Algorithmen ebenso stark und alles richtet sich nach den Algorithmen und weniger danach, was anderen gefällt. Ganze Wirtschaftszweige rund um InfluencerInnen richten sich nach Algorithmen und ich frage mich schon auch, müssen wir da überall dabei sein? Ich habe mich zum Beispiel von Facebook vor schon 2-3 Jahren zurückgezogen, habe meinen Account gelöscht, habe irgendwann für mich entschieden, dass ich gar nicht mehr auf jeder Party dabei sein muss. Ich frage mich einfach, wie unsere aktuellen Erkenntnisse auch zu diesem Thema aussehen. Was hast du da gesehen und gelernt auch in der Recherche? Was hast du da auch in deinem Buch dazu geschrieben?
Ganz genau. Also es werden ja immer mehr Plattformen. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, wo man auch sich selbst überlegen muss, wie viel Zeit investiere ich denn? Und da gibt's ja ganz gute Kontrollmechanismen. Bildschirmzeit kann man ja auf jedem Smartphone ganz gut tracken. Und ich glaube, wenn man mal das vorher nicht gemacht hat und dann mal reinguckt, wie viel Zeit man pro Woche in diesen Apps quasi verwendet oder dort investiert, dann ist es zum Teil wirklich schockierend. Also das sind wirklich sehr interessante Daten, die man da gewinnen kann. Ich bin kein Freund von diesem ganz klassischen Digital Detox, weil du hast es schon gesagt, manchmal braucht man das Smartphone zum Bezahlen, weil man irgendwie gucken muss, wann die Bahn kommt und so weiter. Das würde ich alles als normales Nutzungsverhalten auch rausrechnen. Aber die reine Zeit in sozialen Medien oder wenn man auf dem Handy Spiele spielt, das ist wirklich total groß. Und dann sind wir auch ganz schnell bei dieser Thematik Second Stream. Man sitzt zu Hause, guckt vielleicht im Fernsehen eine Serie abends und hat aber das Handy parallel in der Hand und checkt irgendwelche anderen Sachen. Also im Endeffekt nimmt man gar nichts von beiden so richtig wahr, aber ja, ist trotzdem an beiden Bildschirmen aktiv.
Ich habe kürzlich mal wieder einen alten Kumpel besucht und der hatte im Wohnzimmer nicht nur einen sehr, sehr großen Fernseher, sondern auch eine Halterung an der Wand. Ich habe es erst gar nicht erkannt, wofür die ist. Und dann wurde es mir aber klar, das ist eine Laptop-Halterung. Da legt er dann abends seinen Laptop rauf und dann hat er einfach seinen Second Screen. Also nicht einfach nur noch nebenbei ins Handy schauen, sondern nebenbei Gaming betreiben. Und das fand ich insofern interessant, weil es wahrscheinlich viele gibt, die es ähnlich handhaben. Also überall so ein bisschen dabei sein, ja, ein bisschen streamen bei Netflix und Co., mal wieder rausgehen, was anderes anmachen, ein bisschen nebenbei auf sozialen Netzwerken abhängen oder auch in einem Spiel dort auch wieder interaktiv unterwegs sein. Und dann frage ich mich aber, wie kommen wir trotzdem zu Fokus? Ja, auch im Arbeitsbereich haben wir soziale Medien, wir haben Chats, wir haben Social-Intranet-Lösungen, wir haben viele, viele Notifications, wir sind gefühlt auch mal so in 2, 3 Anwendungen parallel und ich frage mich, wie kommen wir da auch zu einem gesunden Fokus?
Absolut, also Unterbrechungen sind ein Hauptbestandteil, der die Produktivität massiv nach unten drückt. Also je nach Studien ist man in der Regel zwischen 3 und 4 Tagen pro Monat an Produktivitätsverlust durch Unterbrechungen. Und ich glaube, das kennen wir alle. Dauernd poppt irgendwas auf, eine Mail, eine Teams-Nachricht, einen Anruf oder jemand kommt ins Büro rein, ruft mich vielleicht analog auf dem Smartphone an. Also die Unterbrechungen, da sind wir ganz schnell im Bereich, dass pro Stunde 5 bis 10 Unterbrechungen absolut die Norm sind. Also es ist jetzt gar nicht außergewöhnlich, wenn man sagt, 10 Unterbrechungen pro Stunde wären alle 6 Minuten. Und das lindert natürlich die Phasen, wenn man wirklich mal produktiv an etwas arbeiten möchte, wenn man in im Flow-Zustand ist, dann wird man da relativ schnell wieder rausgeholt. Und in meinen Vorträgen zu dem Thema frage ich an der Stelle auch, wenn wir bei der kommunikativen Überladung sind, frage ich immer, wer weiß, wie ich denn mein Outlook beispielsweise so konfigurieren kann, um diese Unterbrechungen zu minimieren. Und je nach Teilnehmergruppe gehen zwischen 20% und 30% hoch. Also im besten Fall jeder vierte oder jeder dritte weiß im Endeffekt, dass er die Pop-up-Funktion überhaupt ausschalten kann, dass er E-Mails gesammelt sich anzeigen lassen kann, dass sie beispielsweise einmal die Stunde kommen. Und in welchen Jobs reicht es nicht, wenn die Mail quasi einmal die Stunde kommt? Also in den allerwenigsten Jobs brauche ich ja wirklich just in time dann eine Antwort und dann ist vielleicht die Mail auch das falsche Format an der Stelle. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man gewisse Einstellungen vornehmen kann. Das wissen aber die meisten nicht. Zugegeben, es ist jetzt auch nicht ganz so userfreundlich gemacht, aber die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Und dann hast du noch Fokuszeiten angesprochen. Das, glaube ich, ist was immer wichtiger wird in dieser digitalen, schnelllebigen Welt, dass man sich mal rauszieht und dass man entsprechende, ja, auch Räume schafft, wo man eben fokussiert in was arbeiten kann. Das führt dann aber auch dazu, dass man sowas wie eine digitale Zusammenarbeitsvereinbarung braucht. Ich nenne das immer als Beispiel, alle Unternehmen haben ihren Code of Conduct und ihre Verhaltensgrundsätze, wie sie sich quasi miteinander umgehen und so weiter. Aber die wenigsten Unternehmen haben sich mal wirklich hingesetzt und geschaut, okay, wie wollen wir digital eigentlich zusammenarbeiten? Über welche Kanäle? Was bedeutet das, wenn ich bei Teams beispielsweise den Nicht-Stören-Status habe? Dann will ich wahrscheinlich auch nicht über Smartphone angerufen werden. So, und das erlebe ich aber in meinen Beratungen ganz häufig, dass dann eben jemand sagt, ja, ich habe auf Nicht-Stören und dann ruft er mich an oder versucht, über einen anderen Kanal bei mir reinzukommen. Und das sind so Themen, die muss man mal bewusst machen in der Organisation, damit man sich dann im Team auch Spielregeln für die digitale Zusammenarbeit schafft, damit man eben hier fokussiert an gewissen Themen arbeiten kann.
Ja, ich frage mich natürlich auch, wo geht die Reise hin? Gefühlt sind wir ja always on, immer connected, auch über Wearables. Wir haben Ringe, wir haben natürlich unsere Smartwatches, wir haben jetzt aber auch die Brillen, die Apple Vision Pro, wir haben aber auch von Ray-Ban und anderen Marken Modelle, die uns mit reinnehmen und dieses immersive Erlebnis bieten, was auf der einen Seite faszinierend ist, was uns aber auf der anderen Seite vielleicht auch überfordert. Und ich frage mich eben auch, wie gesund das ist oder wie wir auch lernen, damit umzugehen. Wie sieht dein Blick da aus in die Zukunft?
Ja, ich glaube, dass das Analoge in einer immer digitalisierten Welt einfach eine ganz neue Bedeutung bekommt. Und auch da glaube ich, dass diese neuen Technologien oder die neuen Möglichkeiten uns da schon auch viele Vorteile bringen. Also ich mache das mal ein Beispiel. Bisher kann man digitalen Stress primär über standardisierte Fragen messen. Wenn jetzt aber perspektivisch alle irgendwie eine Smartwatch am Arm haben, dann kann man auch ganz genau gucken, okay, wie können gewisse Stressoren auf die Herzfrequenz einen Einfluss haben. Also können wir wirklich relativ genau tracken, wann war jetzt der Puls, wie hoch und so weiter. Also da kann man dann für dieses Feld von digitalem Stress da wirklich eine Menge auch draus gewinnen. Gleichzeitig schafft es aber dann trotzdem, desto digitalisierter das Umfeld ist, die Herausforderung, wie kann ich mein Gehirn denn von dieser digitalen Belastung mal ein Stück weit entkoppeln? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, weil wir schauen ja in der Regel jetzt zumindest der klassische Wissensarbeiter, der halt sehr viel Bildschirmtätigkeit hat, der schaut ja mal ganz schnell 14 bis 16 Stunden am Tag auf irgendwelche Bildschirme. Natürlich mit Unterbrechung, mal Mittagspause etc. Aber dann ist ja doch irgendwie, wir haben es am Anfang gehabt, der Griff zum Smartphone am Tag relativ früh und der letzte Griff ist auch wahrscheinlich relativ spät. Und unser Gehirn ist auf diese Dauerbeschallung, diese Dauerreize einfach schlichtweg nicht in dem Maße ausgelegt. Und alleine schon, wenn man da versucht, gewisse Phasen reinzubauen in den Arbeitsalltag, wo man eben wegkommt von dieser Dauerbeschallung. Das würde schon helfen an der Stelle, aber das wird natürlich schwieriger, wenn wir jetzt noch mehr digitale Tools haben und wir abends uns dann auch noch eine Brille aufsetzen, anstatt einfach ein Buch zu lesen. Also will ich es gar nicht verteufeln, super Möglichkeiten, aber die Herausforderungen werden nicht geringer.
Und zu jedem Trend gibt es auch einen Antitrend. Also digital toll, aber schön, wenn man sich dann auch wieder zurückziehen kann. Ich selbst lese zum Beispiel zu 95% nur noch Bücher, die papierhaft sind, gedruckt sind, ohne künstliches Licht. Und ich erlebe das auch immer mehr, dass Prominente zum Beispiel, also Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch genau das sagen und tun. Da habe ich mal von einer Prominenten gelesen, okay, die gesagt hat, mir reicht es, wenn ich zwei Sätze per SMS verschicke, dann verschwende ich keine Zeit. Was meinst du, wer könnte das gewesen sein? Hast du eine Idee? Eine Deutsche.
Nee,
eine lustige.
Ja, vielleicht irgendwie, jetzt gehe ich direkt den Cast von LOL durch an der Stelle. Weiß ich nicht, vielleicht Anke Engelke oder?
Ja, das stimmt ja sogar.
Cool.
Absolut korrekt. Ja, sie war mal im Podcast bei Hotel Matze und hat da auch ein bisschen ausführlicher drüber berichtet. Das fand ich schon mal sehr interessant. Mhm. Ja, jetzt ist natürlich auch die Frage zukünftig, wohin geht die Reise da? Und wir sind natürlich auch ganz gespannt, von dir nochmal zu hören, ob du uns auch zum Abschluss jetzt nochmal was mitgeben kannst, ein paar Tipps und Tricks. Wie können wir stressfreier arbeiten? Ja.
Also ich glaube, der allererste wichtige Schritt ist, dass man sich bewusst macht, welche Stressoren sind denn für mich überhaupt die, die mich umtreiben. Und dann kann man natürlich gewisse Bewältigungsstrategien dagegen entwickeln. Digitaler Stress, genau wie analoger Stress, entsteht immer aus einem Spannungsfeld. Einerseits, wie bewerte ich einen Stressor, der auf mich einwirkt und was kann ich dem entgegensetzen? So. Und über die Stressoren haben wir ein Stück weit schon gesprochen. Und jetzt muss ich gucken, okay, was kann ich als Bewältigungsstrategie diesem Stressor entgegensetzen, damit ich da quasi keine Belastung verspüre. Und wenn ich eben für mich erkenne, dass es eben dieser Stressor der Überladung ist, immer mehr Technologien, dann muss ich eben für mich wirklich entsprechende Rituale schaffen, dass ich weniger Bildschirmzeit habe, dass ich Routinen integriere, um mein Gehirn da mal so ein bisschen von zu entkoppeln. Wenn es das Thema Entgrenzung von Beruf und Privatleben ist, dann muss ich diese Grenze wieder künstlich schaffen. Dann muss ich aber auch aktives Bewusstsein für Nichterreichbarkeit auch mal herstellen. Ich habe das selbst gemerkt, letzte Woche war ich im Urlaub und ich habe jetzt heute vielen Mails mal durchgegangen und dann kamen auch viele Fragen von wegen, hier kannst du mich ja kurz anrufen etc. pp. Und ich hatte einen Abwesenheitsassistent drin, aber ich fühle mich natürlich, da sind wir beim Thema Service-Orientierung, dann auch irgendwie verpflichtet, da ja eigentlich zu sagen, oh, sorry, ja, hätte ich es gesehen, hätte ich vielleicht angerufen. Aber ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir halt mit guten Beispielen wieder vorangehen und sagen, hey, die Welt steht immer noch, auch wenn wir jetzt unser Telefonat irgendwie oder einen Termin von letzter Woche auf diese Woche schieben mussten an der Stelle. Also das ist nicht so leicht, aber wir brauchen dann dieses Bewusstsein, dass wir auch mal nicht erreichbar sein müssen. So, und diese Grenzen der Nichterreichbarkeit wieder auch einzuhalten. Wenn man den Luxus hat, zu Hause ein Arbeitszimmer zu haben, wo man die Tür zumachen kann und damit dann quasi die Arbeit auch symbolisch trennen kann vom Lebensbereich, dann ist das schon mal ein Vorteil. Das haben aber leider die wenigsten an der Stelle. Das heißt, wir müssen uns überlegen, okay, wie können wir denn Lebensbereiche schaffen, die frei von Arbeit sind und in welchen wir Arbeit zulassen. Also das bei der Entgrenzung ist ein ganz großes Thema. Und klar, wenn man jetzt auf so strategische Stressoren wie die Jobunsicherheit schaut, dann kann man natürlich gucken, okay, inwieweit betrifft mich das? Es gibt jetzt schon super Prognoserechner, die sagen können, okay, dein Job hat ein hohes Potenzial, dass er automatisiert wird oder eben nicht. Und wenn das der Fall ist, ja, wann ist er weg, ja. Ja, also es gibt Alena Büx, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, der ein oder andere kennt sie vielleicht aus diversen Talkshows in der Pandemie, die hat letztens im FAZ-Interview gesagt, so zitatmäßig, krieg's nicht mehr 100% zusammen, aber es ging in den Wortlauf in die Richtung, natürlich ist es übertrieben, wenn jetzt alle Angst um ihren Job haben müssen, aber einige wird's treffen. Zitat Ende. Also das ist schon ein Thema und deswegen sollte man sich frühzeitig damit beschäftigen, damit man eben dann ja einen Eindruck bekommt, ist das was, was meinen Arbeitsplatz gefährden kann? Und wenn ja, wie kann ich mich frühzeitig so vorbereiten, andere Weichen stellen, neue berufliche Wege einschlagen, dass ich dann auf einem Pfad bin, der mich quasi ja entsprechend schützt an der Stelle. Das ist auf der individuellen Ebene. Und jetzt könnten wir noch ganz tief in die organisationale Ebene eingehen, aber das heben wir uns vielleicht mal für eine spätere Ausgabe aus. Wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten.
Ja, vielen Dank, dass du da warst, David. Ich kann allen, die heute zuhören, nur empfehlen, holt euch das Buch Digitaler Stress, Schattenseite der neuen Arbeitswelt. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir mal darüber reflektieren, was tut uns gut, was tut uns weniger gut und das nicht alles als selbstverständlich hinzunehmen. Mir hilft ja zum Stressabbauen immer das Eisbaden, besonders im Winter, jetzt natürlich im Mai nicht mehr so sehr, da muss man sich dann eine Eistonne hinstellen, aber was hilft dir da so?
Tatsächlich ähnlicherweise die Sauna mit einer eiskalten Dusche danach, das ist für mich das Heilmittel an der Stelle.
Herrlich. Ja, also in diesem Sinne, mach's gut und bis bald.
Danke für die Einladung, Gabriel, mach's gut, ciao.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Ich packe euch alle Links wie immer in die Shownotes. Also checkt unbedingt mal das LinkedIn-Profil von David, seine Webseite und dann auch das Buch. Und natürlich könnt ihr auch mal auf meiner Website vorbeisurfen. Dort gibt's die Next Dates. Wir können uns zum Beispiel schon nächste Woche treffen auf dem Kaffee, wenn ihr mögt. In Hamburg bin ich auf der OMR. Auf dem großen Festival am zweiten Tag bin ich dort. Wenn ihr mögt, schreibt mir einfach mal über LinkedIn. Da können wir natürlich auch gerne connecten. Und was übrigens auch sehr, sehr cool wäre, wäre, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Ich weiß, viele hören immer mal in Folgen rein. Aber wenn ihr das wirklich supporten wollt, dann abonniert die Show. Und dann können wir auch wachsen. Ja, ich würde mich einfach über diesen Support freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über euer Feedback. Schreibt mir, wo hört ihr diesen Podcast? Und was denkt ihr darüber? Ja, ich freue mich auf jeden Fall über jede Nachricht, egal ob über LinkedIn oder über E-Mail oder über Threads. Dort könnt ihr mir auch folgen. Instagram bin ich auch. Und das packe ich euch mal alles gesammelt in die Shownotes. Und es gibt einen YouTube-Kanal. Ich mache das eigentlich schon länger, aber nie so richtig. Ich habe ja früher viel Musik gemacht, wie immer mal so ein bisschen hier durchkommt. Und da ja, haben wir tatsächlich auch ein paar Musikvideos gedreht. Da war ich sozusagen mit unterwegs auf YouTube. Und ich habe jetzt aber noch einen eigenen Kanal seit einer Weile, wo ich also Vorträge von mir hochlade. Letztes Jahr war ich auf der Zukunft Personal in Hamburg. Das kann man sich nochmal anschauen. Oder auf der New Work Evolution war ich mal in Karlsruhe und habe eine Keynote gehalten. Das könnt ihr euch anschauen. Und ihr könnt mich dann natürlich auch gerne als Keynote-Speaker buchen. Und was ihr auf YouTube eben auch nochmal seht, sind die besten Videos der letzten Podcast-Folgen. Also schaut euch das mal an. Ich danke euch fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt connected.